Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext steht heute im Psalm 46. Wir haben ja heute auch den Volkstrauertag. Ich habe das vergessen, aber als ich hergefahren bin heute früh, habe ich mich gewundert, warum die Fahnen auf Halbmast hängen. Falls jemand das noch gesehen hat, die Antwort ist, wir haben Volkstrauertag. Am Volkstrauertag denken wir an die gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg im Besonderen. Deshalb wurde der eingeführt und natürlich dient er heute auch dazu, dass wir überhaupt an die vielen Kriege denken. Es gibt noch so viel mehr Kriege als die zwei, die jetzt immer in den Nachrichten sind. Viel, viel mehr. Das Kirchenjahr geht dem Ende zu. Nächsten Sonntag ist der Totensonntag oder der Ewigkeitssonntag. Und ja, wir haben, wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, auch ein Jahr hinter uns mit viel Leid, aber auch viel Barmherzigkeit. Und manche haben sicherlich mehr Leid erlebt als andere von uns. Und der Leon hat diesen Psalm 46 am Dienstag im Frühgebet rausgesucht. Und ich dachte, der passt einfach so gut jetzt an diese Zeit, in diese Zeit. Denn dieser Psalm, der verbindet, oder der hat zwei Seiten, zwei Extreme, die er miteinander verbindet. Das eine ist, dass Gott der Herrscher und der Richter der Welt ist, und eben auch diese Gerichte Gottes. Und andererseits, dass Gott unsere Zuflucht und unsere sichere Burg ist. Luther hat angeregt durch diesen Psalm das Lied geschrieben, ein feste Burg ist unser Gott. Ihr werdet gleich hören, warum. Ich lese uns jetzt diesen Psalm vor. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still. Und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Ein gute Wehr und Waffen hat Luther gedichtet. In den großen Kämpfen und Umbrüchen ist Gott unsere sichere Burg, unser Zufluchtsort, unser Helfer, der für uns streitet. Aber was dieser Psalm eben auch deutlich macht, auch diese großen Umbrüche, die Tumulte, die Umwälzungen, die kommen auch von Gott. Ja, Vers 4, seine Wasser wütend oder dann sein Ungestüm. Vers 7, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Dann vergeht alles. Oder Vers 9, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen anrichtet. Und dann kommt die Schlussfolgerung, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Mein erster Punkt lautet darum, Gott ist Gott. Gott macht es mit mächtigen Zeichen deutlich in dieser Welt, dass er Gott ist. Ja, er gibt immer wieder Zeichen, also Katastrophen, ja, wie wir es in diesem Psalm lesen, ja, Erdbeben, niedergehende Reiche und Regierungen, ein Ende von Kriegstreibern und Kriegen, macht immer wieder deutlich, ich bin Gott. Aber dieser Psalm ist nicht nur so, dass er solche Katastrophen in dieser Welt anspricht, so große Umwälzung, sondern er ist auch ein Psalm, der uns ganz aufs Ende weist. Ja, also eigentlich wird da in den ersten Versen die Auflösung der Schöpfung beschrieben. In der Schöpfung, da hat sich das Wasser vom Land getrennt, ja, das Land hat sich erhoben. Hier sinkt das Land, hier sinken die Felsen und die Berge wieder ins Wasser. Es ist sozusagen ein Wort, was von der Auflösung der Schöpfung spricht. Fast alle menschlichen, alle Fälle, der Fall aller menschlichen Reiche wird beschrieben. Alle Reiche gehen unter. Das Ende aller Kriege und aller Gewalt wird beschrieben. Hier geht es um den Tag des Herrn, den Tag der Wiederkunft. Ich hoffe, dass wir auch ohne Katastrophen und Kriege und Zerstörung wissen, dass nichts in dieser Welt Bestand hat. Nichts hält ewig. Nichts ist wirklich tragfähig, außer Gott. Und weil Gott Bestand hat und ewig ist, haben natürlich auch seine Pläne Bestand. Nichts kann die Pläne Gottes durchkreuzen. Auch eben nicht der Aufstand der Menschen. Und Gott hat das gezeigt, dass nichts seine Pläne durchkreuzen kann durch seinen Heilsplan. Ja? Apostelgeschichte 4, Vers 26. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn, gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Alle zusammen sind aufgestanden gegen den Gesalbten Gottes, gegen seinen Plan, um zu tun, was deine Hand und was dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Der ganze Psalm spricht nicht nur von Ereignissen in der Geschichte, sondern vom letzten großen Ereignis, ja, vom Tag des Herrn. Gott wird die Welt erschüttern, um dem Bösen, um den Kriegen ein Ende zu bereiten. Und das heißt aber auch, dass bis dahin alle vorlaufenden Gerichte nicht nur Gerichte sind, sondern auch Zeichen der Gnade Gottes. Denn er ruft den Menschen damit zur Umkehr. Also er ruft ja hier wirklich sehr deutlich, seid still. Da steht, lass ab. Man könnte sagen, erschlafft. Brecht zusammen, ja. Gebt endlich auf euren Kampf. Und erkennt, dass ich Gott bin. Also vorher hat er gesagt, ich mache den Kriegen ein Ende. Ich bringe sozusagen den Frieden. Aber ich bringe den Frieden nur denen, die den Aufstand gegen mich beenden. Darum lasst ab. Warum werden die Kriege in der Welt geführt? Es geht immer um Land und es geht um Macht. Nun, das Land gehört Gott. Alle Macht gehört Gott. Und er wird einst mit seiner Macht die ganze Erde richten. Darum lasst ab von eurem Aufstand gegen Gott. Darum passt unser Lernvers so gut. Der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Das ist ja der Name Gottes, ne? Ich bin, der ich bin. Gott ist Gott, der schon immer Gewesene. Die Katastrophen, die Umbrüche und Tumulte in dieser Welt, die schrecken den Menschen auf, die bringen ihn ins Nachdenken, die machen ihn dann vielleicht sogar demütig. Er bekommt diese Furcht vor Gott, vielleicht auch diese Angst, diese Panik vor Gott. Sie zeigen dem Menschen, er hat keine Macht in sich. Und hoffentlich zeigt es den Menschen auch, dass es einen gibt, der alle Macht hat. Aber erst, wenn der Mensch dieses schreckliche Gericht erkennt, was am Kreuz von Golgatha stattfand, wird er nicht nur still werden vor Gott, so zusammenbrechen, endlich mal den Mund schließen, sondern dann wird er Ruhe finden in Gott. Erst wenn er erkennt, was dort auf Golgatha stattfand, wird er Frieden finden mit Gott. Weil er dann dort seine Sünden ablegen kann. Weil er dort Vergebung empfängt. Weil er dort merkt, der Zorn Gottes liegt nicht mehr auf mir. Das Gericht Gottes, gegen das ich so rebelliere. Ich will nicht, dass ein Gott über mir ist und dann noch über mich richtet. Ich will das nicht. Dass dieser Zorn Gottes und dieses Gericht Gottes nicht mehr über ihn ist, sondern die Liebe Gottes. Wer das erkennt durchs Kreuz, der wird nicht nur den Mund zumachen vor Gott und schweigen. Der wird zur Ruhe kommen, Gott, und ihn preisen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Welt ist voll Katastrophen, voll Leid, voll Zerstörung und Krisen. Wir können uns gut vorstellen, in unserer heutigen Zeit, dass tatsächlich die ganze Welt krachen geht, dass alles zerstört wird. Es gibt genug Filme und Szenarien, die uns das ständig vor Augen halten. Die Welt ist vergänglich, sie kann zerstört werden. Aber wenn du diesen Frieden mit Gott in Christus hast, dann kannst du mit diesem Psalm sprechen. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Selbst wenn der Tag des Herrn kommt, selbst wenn tatsächlich Gott die Schöpfung wieder zerstören wird. Auch wenn seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Ja, da ist dieses vernichtende Wasser auf der einen Seite, da ist dieser segensspendende Strom auf einmal auf der anderen Seite. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Mein zweiter Punkt lautet deshalb, Gott ist unser Gott. Ja? Gott ist Gott und dieser Gott, der wirklich Gott ist, ist unser Gott. Ja, das hat sich nochmal geändert. Ich habe bis gestern Nacht im Zug gesessen und die Predigt geschrieben. Habe vergessen, das nochmal zu ändern. Die Frage werde ich trotzdem beantworten. Keine Angst. In großen Naturkatastrophen gibt es kaum noch eine Zuflucht. Wenn die Welle kommt, die 10 Meter hoch ist, wo will man sich dann noch flüchten? Wenn das Erdbeben kommt, welches Haus will dann noch stehen bleiben? Wenn Gott seine Schöpfung rückgängig macht, gibt es gar keine Zuflucht mehr. Außer an einem Ort, in der Stadt Gottes. Es gibt so Endzeitfilme, ne? Die ganze Welt zerstört, aber man ahnt oder man weiß, oder es ist die Rede von so dieser einen Stadt, dort müssen wir hinkommen. Die ist jetzt leider auf der ganz anderen Seite des Kontinents, ja. Und dann muss man sich diesen ganzen Film des Leidens anschauen. Aber wenn Gott wiederkommt, wenn Christus kommt, gibt es keinen Ort mehr. Daher hilft es auch nicht, wenn wir unsere Raumfahrtprogramme immer noch mehr steigern, um dann irgendwann auf dem Mars wohnen zu können. Und was die NASA sich alles schon vorstellt. Weil dieser Planet geht ja krachen. Also müssen wir uns eine andere Zukunft suchen. Irgendwie haben sie ja recht. Aber wenn Christus kommt, gibt es keine Zuflucht mehr. Außer in der Stadt Gottes. Ja, wo ist die? Jerusalem ist damit gemeint, ja, wo ist Gott, wo ist dieser Fluss, das ist eigentlich, ist die Stadt Gottes ist Jerusalem, aber in Jerusalem gibt es gar keinen Fluss, das ist ja das Besondere an Jerusalem, die großen Städte in Ägyptens liegen am Fluss, die großen Städte Persiens und Assyriens liegen am Fluss, Jerusalem hat eine kleine Quelle, irgendwo so ein Rinnsal, ist alles. Also von welcher Stadt ist hier die Rede? Vom himmlischen Jerusalem. Das ist ein Rückblick eigentlich auf den Garten Eden. Dort war auch dieser Fluss der Gnade Gottes. Und im Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem, wird es wieder so sein. Das himmlische Jerusalem steht für die neue Welt, steht für den Himmel. Und dieser Fluss steht für Gottes Gegenwart, Gottes Heiligen Geist, Gottes lebensspendende Gegenwart, die überall sein wird. Dieser Fluss durchdringt die ganze Stadt. Dort werden wir diese Zuflucht finden. Ganz gewiss, wenn wir dann mal dort sind. Ja, aber wo finden wir hier die Zuflucht? Und das Wunderbare ist, dieses himmlische Jerusalem, das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern es ist in diese Welt eingedrungen, dadurch, dass Christus vom Himmel in diese Welt gekommen ist. Gott ist durch Christus hier in diese Welt gekommen und er ist durch seinen Geist jetzt hier gegenwärtig. Er hat sogar gesagt, ich nehme Wohnung in euch. Und deshalb sagte der Gemeinde, Ströme lebendigen Wassers werden von euch ausgehen. Wir sind diese Stadt jetzt hier, wo der Strom Gottes fließt und die Ströme gehen von uns aus, wenn wir den Segen Gottes weitergeben. Er ist uns, wenn wir in ihm sind. Und deshalb wird am Anfang, in der Mitte und am Ende dieses Psalms diese eine Wahrheit betont: Gott selbst ist unser Zufluchtsort. Gott selbst. Wir müssen nicht in irgendeine Stadt gehen, in irgendeinen Bunker uns flüchten. Gott selbst ist unser Zufluchtsort, unsere sichere Burg. Wir haben im zweiten Vers: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Zuflucht. Was stellen wir uns unter Zuflucht vor? Manchmal ist es ja einfach unsere Wohnung. Ne? Stressiger Tag, alles Mögliche, alles und blöd. Endlich nach Hause in meine Wohnung. Türe zu, jetzt bin ich hier. Mein Zufluchtsort. Mein Reich, ja. Manchmal ist es so eine Hütte und ein Vordach, wenn man sich vor dem Regen schützen kann. Im letzten Sommer mit Sommerfreizeit, die war ja ungefähr zu 99% verregnet. Und dann haben wir uns eine große Plane geholt und haben ein Dach gebaut und haben uns ein riesiges, eine Zuflucht, ja, ein Shelter gebaut. Und alles war gut, ja. Wir hatten alle drunter Platz. Und draußen konnte es regnen. Wenn man das so unmittelbar spürt, ja, der Regen, man hört ihn, der läuft und wir sind sicher, ja, das ist die Zuflucht. Aber wir wissen, so eine Plane, da möchten wir jetzt auch nicht mehr drunter sitzen, ja. Das ist im Sommer ganz schön. Ich bin mal wandern gewesen auf den Mont Blanc und wir waren ein bisschen zu früh dran. Es war alles voller Schnee und Eis und Eisregen und so weiter. Und dann gibt es dort diese Hütten. Ohne die geht es ja sowieso nicht. Und nachdem du so einen Tag gewandert bist, kommst du in diese Hütte. Die steht da einfach, die ist offen, da kannst du reingehen. Da ist keiner, der dich dann empfängt und dir irgendwas. Da gehst du einfach rein, das ist ein richtiges Haus mitten im Berg. Und dann bist du einfach nur froh, dass du die Zuflucht erreicht hast. Im Mittelalter, da waren es dann eben diese Burgen, ja. Deshalb hat der Luther das so gedichtet, alle haben es verstanden. Eine feste Burg ist unser Gott. Und Luther war ja selbst auf der Wartburg, um dort Zuflucht zu finden. Er wurde von Kaiser, nicht vom Kaiser, sondern vom Kurfürst, vom sächsischen Kurfürst dorthin geschafft, damit ihn keiner töten kann. Aber dann hat er gehört, in Wittenberg, da gibt es richtig Unruhen und Tumulte und alles Mögliche. Und da ist er heimlich dorthin gegangen. Und der Friedrich hat es mitbekommen, also der Kurfürst, und er hat sich schon drüber aufgeregt. Ich stecke dich dort rein, um dich zu beschützen. Und Luther schrieb ihm einen Brief und hat gesagt, also ich komme gen Wittenberg unter einem gar viel höheren Schutz als unter des Kurfürsten. Und weil Luther war, hat er dann noch gesagt, weißt du was, du bist nicht eigentlich der, der mich schützt, ich schütze dich. Denn der, der am meisten glaubt, der wird am meisten schützen können. Und da merkt man es schon, ja. Wir stellen uns heute vielleicht nicht eine Burg vor, sondern vielleicht eher einen Bunker vor, wo wir Schutz finden vor Angriffen. Aber der Franz Hoppe, der mal in unserer Gemeinde war, jetzt hier schon gestorben ist, der lebte noch in der Zeit, die mussten sich dann immer in Bunker hier in Osnabrück flüchten und erstmal dorthin kommen. Und dann ist er einmal in einen Eingang rein und sonst ist er immer in den anderen Eingang rein und dort kam diesmal eine Bombe runter und hat den Bunker halb zerstört, beziehungsweise diesen ganzen Eingang. Also selbst so einen Bunker können kaum schützen. Ich habe also einen Bericht von einer jungen Frau, 19 Jahre alt, die erzählt das, bei dem ungezählten Bombenangriffen spürte ich die Allmacht Gottes und wurde mir so recht klar, wie klein und machtlos wir Menschen vor Gott sind und wie gänzlich abhängig wir von seinem Willen und seiner Barmherzigkeit sind. Es waren Stunden voll unsagbaren Grauens und voller Angst. Und doch habe ich in ihnen so viel Schönes und Großes erleben dürfen. Keiner dachte an Rang und Titel, da fiel alles Äußere wie eine Maske ab. Das waren Menschen in ihrer ganzen Menschlichkeit, verbunden durch ein Zittern und Bangen und ein großes Hoffen, wie es einmal sein wird, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes treten müssen. Da erlebte ich wahre menschliche Größe und ich sah bei so vielen ein stilles, klagloses Leiden und Ertragen, das mich tief ergriff. Das Wunderbarste aber war, dass ich immer von Neuem die unendliche Liebe Gottes erfuhr und die tiefe Geborgenheit spürte, die wir in dieser Gewissheit haben dürfen. Denn jedes Mal, wenn ich nach dem Angriff des Tages die Sonne oder des Nachts die Sterne wiedersehen durfte, wusste ich tief, der uns behütet, schläft nicht. Immer und immer wieder habe ich die Wahrheit dieses Psalmworts in den vergangenen 3 Jahren erleben dürfen. Ja, da fallen alle Masken. Für manche ist es schrecklich, aber vor Gott ist es herrlich. So war jetzt in Gießen wieder. Ja. Der Jürgen hat das so deutlich gemacht. Jeder Mensch trägt eine Maske. Jeder Mensch will vor anderen besser aussehen, als er ist. Jeder. Aber dann fallen die Masken. Wo können die Masken fallen, wo man sich dann nicht fürchten muss? Das ist letztlich an dem Ort des Vertrauens, wo man wirklich vertrauen kann. Und wir wissen, dass der Ort, das ist natürlich eine Person. Bei der Person, wo wir wirklich vertrauen können. Also wörtlich heißt Zuflucht übersetzt Ort des Vertrauens. Und Gott ist dieser Ort. Gott ist diese Person des Vertrauens. Und das macht jetzt auch klar, wie wir zu diesem Zufluchtsort gelangen können. Durch Hoffnung, durch Vertrauen, durch Glauben. Er ist unsere Zuflucht. Und dann geht es weiter, er ist unsere Stärke oder unsere Kraft. Gott hat also Macht und Kraft, uns zu retten. Er tritt für uns ein. Wir sehen seine Stärke in diesem Psalm. Erdbeben, Reiche fallen, Kriege werden beendet. Gott kann das. Gott hat es in der Geschichte immer wieder gezeigt. Er ist wirklich der Mächtige. Wo sind die großen Reiche? Wo sind die Herrscher, die ihren Namen in aller Ewigkeit bekannt machen wollten? Wenn wir noch welche kennen von ihnen, dann eigentlich immer mit dem ganz schlechten Ruf. Das ist alles. Und wisst ihr was? Das schöne Wort hier ist unsere. Ja? Er ist unsere Stärke. Wenn wir bei der Osterfreizeit sind, da spielen wir oft irgendwelche Gruppenspiele und dann muss man in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten und aus der Gruppe muss dann immer einer vor oder manchmal eben einer vor. Und wen nimmt man dann? Na, der am besten in dieser Disziplin ist. Unser Mann, ja? Er kämpft für uns. Und wir kennen das alle, wenn Olympiade ist und dann ist, was weiß ich, Skispringen und dann geht unser Mann, ja, unser deutscher Skispringer, ja, geht dann los und wenn er gewinnt, dann sind wir stolz auf unseren Mann. Ja. Wir sind Weltmeister. Wisst ihr, wer unser Mann ist? Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Er muss das Feld behalten, singt Luther dann. Ja? Er wird dieses Schlachtfeld behalten. Er wird siegreich hervorgehen. Das ist unser Mann. Christus mit all seiner Stärke ist unser Mann, unser Helfer. Und er kämpft eben nicht in irgendeiner Disziplin. Er kämpft wirklich für uns, in uns, durch uns. Und er hat für uns gekämpft und gesiegt am Kreuz. Und er hat uns auch gesagt, alle Tage bis an der Weltende bin ich bei euch und trete für euch ein. Und er hat gesagt, ich gebe euch ewiges Leben und ihr werdet nicht verloren gehen und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ja, aber was ist, wenn ich das nicht so spüre? Ich fühle mich schwach und angreifbar, ich bin verletzlich, ich fühle mich unnütz, ich bin eigentlich hin und her geworfen in meinem Leben, ich versage so oft, ich erleide so viel, ich fühle mich deprimiert und ich fühle mich so oft allein. Das ist doch das, was uns dann oft bewegt, wenn wir mit Leid getroffen sind. Paulus ging es übrigens auch so. Ne, wenn wir an Paulus denken, dann denken wir, wow, der große Apostel, ja, was hat der alles geleistet? Wie musste der reden können? Wie hoch angesehen war der? Aber so war es ja gar nicht. Paulus hat mal einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Da hat er mehrere Briefe geschrieben, aber in einem Brief, der hat er im Prinzip in jedem zweiten Kapitel eine lange Liste reingeschrieben von seinen Leiden, von seinen Schwächen, von seinen Erniedrigungen, von seiner Krankheit und so weiter. Der ganze Brief ist voll. Und es hat ihm natürlich auch nicht so gefallen. Und Gott hat ihm aber gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Ja, Paulus war wirklich schwach. Das sieht man in den Briefen. Aber was hat Paulus bewirkt? Er ist tatsächlich wie in einem Triumphzug von dem Moment an, wo Christus ihn in seinen Dienst genommen hat, bei Kapernaum, bis eben nach Korinth, bis nach Rom gegangen. Nach Rom ist er als Gefangener gekommen und trotzdem wie in einen Triumphzug, weil dort durch sein Wirken so viel Gnade und Segen geschenkt wird und die Gemeinden gebaut wurden. Was weißt du, was Gott durch dich bewirkt? Durch dich schwaches Gefäß. An anderer Stelle sagt er, wir sind alle schwache Gefäße, aber wir haben einen Schatz in uns drin. Ja, das ist das Evangelium. Das ist wie, du hast einen ganz zerbrechlichen Tonkrug, aber der ist voller Gold. Das ist schon was. Und Gott sagt, es ist sogar so, dass ich gerade durch die Schwachen, gerade durch die Niedrigen, gerade durch die Kleinen, auch durch die kleinen Gemeinden, vieles, nämlich alles bewirken will, um die Starken, um die Stolzen zu erniedrigen. Ja, 1. Korinther, diesen Korinthern schreibt er dann wieder, die so sehr auf das Äußere Acht haben. Ja, wir wollen unbedingt viel hermachen. Was schreibt er denen? Seht euch doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Seid still und erkennt, dass der Gott, dass Gott Gott ist, dass der Herr Gott ist. Wie macht er das heute? Nicht nur durch die Katastrophen, auch dass er durch seine kleine, schwache Gemeinde Großes bewirkt. Und dann wird noch gesagt, Gott ist unser Helfer. Er ist die Zuflucht, er ist unsere Stärke, er ist unser Helfer. Also wir erfahren nicht nur Schutz und Verständnis und Annahme bei ihm, weil er uns wirklich kennt und versteht, weil wir bei ihm keine Masken mehr brauchen, sondern er ist auch der, der uns hilft. Psalm 118, Vers 6, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zur Hilfe. Oder Römer, ja, 8, was sollen wir nun sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn ein Vater mit seinen Kindern eine Nachtwanderung macht, ich sag mal mit seinen kleinen Kindern, ja, dann haben die Kinder Angst. Das ist so. Die Dunkelheit, all die Geräusche und so weiter. Aber die Angst wird in ihnen nicht überhand nehmen, denn sie haben Vertrauen und wissen, da ist ja jemand, der sie beschützt. Die Hand des Vaters ist nicht weit. Ich muss nur meinen Arm ausstrecken, kann zugreifen. Und wisst ihr, die Hand Gottes ist auch nicht weit, die uns leitet und hilft. Wahrscheinlich haben die meisten von uns dennoch ab und zu Zweifel und Angst und Hoffnungslosigkeit. Das kommt ja trotzdem in uns hoch. Besonders, wenn wir das, was uns begegnet, eben einfach nicht mehr aushalten, wenn es uns zu viel wird, wenn irgendwie alles über uns zusammenzustürzen droht, dann geraten wir an den Punkt, wo wir Gottes Vorsehung nicht mehr als Fürsorge für uns empfinden, sondern eher so als Willkür. Gott macht irgendwas und ich muss leiden. Was machen wir dann? Eine Möglichkeit ist, jemand anderen sich mitzuteilen, jemand, dem wir vertrauen und der die Qualifikation hat, uns zu helfen. Manchmal sind wir durch unsere Probleme einfach so verwirrt, wir haben keinen, ja, wir können nicht mehr wirklich das Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber der andere, der hat eine gute Sicht, der kann es sehen und der kann uns dann helfen, der kann uns geleiten. Das ist hilfreich. Ich wünsche mir deshalb so sehr für jeden von euch, dass jeder einen Jüngerschaftspartner hat. Nicht nur dann erst, wenn es hart auf hart kommt, sondern eigentlich immer, dass man einen hat, mit dem man sich austauschen kann, vor dem man keine Maske tragen muss. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist da diese Beziehung schon da. Es ist so hilfreich, jemanden zu haben. Aber grundsätzlich sollten wir niemals in der Finsternis bezweifeln, was uns im Licht geoffenbart wurde. Wir sollen Gottes Wort, die Bibel, nicht auslegen anhand der Umstände in unserem Leben, der Finsternis, die uns umgibt, sondern wir sollen die Umstände in unserem Leben auslegen anhand des Wortes Gottes. Was dort steht, ist das Entscheidende. Nichts kann Gottes Pläne jemals verhindern oder seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, zunichte machen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der ganzen Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und dann fragt man sich, wenn das so ist, warum lässt uns Gott dann so viel Leid erfahren? Warum passieren Dinge, die uns Angst einjagen und in Schrecken versetzen? Spurgeon schrieb: Ich fürchte, dass all die Gnade, die ich durch meine angenehmen und leichten Augenblicke und glücklichen Stunden erhalten habe, fast auf einen Penny Platz findet. Aber das Gute, das ich durch meine Schmerzen und Leiden und Kümmernisse erfahren habe, ist in seiner Gesamtheit unermesslich. Was gibt es, das ich nicht dem Hammer und der Feile verdanke? Drangsal ist das beste Möbelstück in meinem Haus. Alle Züchtigung aber, schreibt uns der Hebräerbrief, erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja klar, ich weiß, wenn es uns gut geht, wenn der Wind sanft weht, dann zitieren wir gerne. Wir wissen aber, dass denen, die berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Klar machen wir das dann gerne. Aber wenn die Stürme des Lebens kommen, dann können wir manchmal nur schreien zu Gott: Hilf meinem Unglauben. In einem Andachtsbuch steht folgende Geschichte von einem Überlebenden eines Schiffsunglücks. Der kam dann halt auf eine unbewohnte Insel und er konnte sich eine kleine Hütte bauen, er konnte ein paar Sachen aus dem Wrack retten und sozusagen dort sein Leben fristen. Er betete jeden Tag zu Gott, dass er ihn irgendwie ein Schiff schickte. Er versuchte sich dann eventuell bewerkbar zu machen und eines Tages musste er dann dort einen absoluten Schicksalsschlag erleben. Seine Hütte fing Feuer und brannte ab und alles, was er hatte, verbrannte. Aber was wie das Schlimmste aussah, war in Wirklichkeit das Beste, was ihm hätte passieren können. Wir bemerkten ihr Rauchsignal, sagte der Kapitän des Schiffes, das zu seiner Rettung kam. Wir wollen immer daran denken, dass dann, wenn unser Leben in Gottes Hand ist, es wirklich so ist, dass alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das ist so, alle. Und was ist das Gute? Was ist denn eigentlich das Beste, das zum Besten, was Gott durch all diese auch Härten in unserem Leben bewirken will? Was ist denn das eigentlich? Dass es mir dann irgendwann wieder gut geht? Dass ich dann am Ende noch mehr Geld habe oder noch gesünder bin? Was ist denn das, was Gott uns eigentlich schenken will? Das wird direkt im nächsten Vers im Römerbrief gesagt. Ja? Alle Dinge müssen euch zum Besten dienen. Dann kommt Vers 29. Warum? Dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichförmig werden. Das ist das Beste. Dass wir Christusähnlicher werden. Dass wir mehr zu ihm kommen. Und dazu braucht es eben oftmals, wie Spurgeon sagt, den Hammer und die Feile. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Bewährt in Nöten, das ist das Letzte in diesem einen Vers. Ja? Bewährt in Nöten. Das heißt eigentlich, oder man könnte es auch so übersetzen, wir haben es oft erfahren, immer und immer wieder. Oder auch, es ist leicht zu finden, ja? Diese Hilfe ist leicht zu finden. Ich bin damals, als ich diese Schutzhütte auf Mont Blanc gesucht habe, also wir waren zu viert, zu zweit hätten wir sie nie gefunden, Gott hatte schon zwei andere Wanderer, die richtig gut waren, die richtig Profis waren, die sich dort nur warm gemacht haben, auch noch auf den Weg geschickt, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht hier stehen. Aber trotzdem, wir waren zu viert und die Schutzhütte war gar nicht mehr weit weg, die Nacht, es wurde langsam dunkel, es war aber dieser übelste Nebel, dieser Sturm, sodass die Schutzhütte, obwohl sie nicht weit weg war, einfach nicht zu sehen war. Und dann auf einmal kam ein Windhauch und wir sahen die Schutzhütte. Ah, da ist sie. Ganz schnell dahin. Alle die Richtung eingeschlagen und dann war wieder Nebel und die Schutzhütte war weg. Und wir wandern und wandern und wandern und denken, jetzt müsste sie doch bald kommen. Und dann kommt wieder so ein Wind, wir gucken rum, ach, da ist die Schutzhütte. Das war mehrfach, ich glaube dreimal sind wir dort im Zickzack zu dieser Schutzhütte geirrt. Und das Gegenteil ist das, was Gott hier sagt. Bewährte Nöten, leicht zu finden. Gott selbst ist der Ort des Vertrauens, wo wir Schutz und Hilfe finden, und zwar ohne Hürden, ohne weitere Probleme, ohne Bedingungen. Wir brauchen nicht einen Spezialschlüssel oder ein Codewort oder irgendwas. Gott ist erreichbar und barmherzig und hilfsbereit. Und er ist in seiner Kraft bewährt. Und ich glaube, jeder von uns kann in sein eigenes Leben zurückschauen und das sehen, oder? Wenn wir auf unsere zurückliegenden Nöte und Kämpfe und Schicksalsschläge und Führungen sehen, wie oft hat Gott unser Gebet erhört? Wie oft hat er uns dann innere Ruhe geschenkt? Oder den Trost oder die Hilfe, die wir brauchten? Gottes Souveränität, in Gottes Souveränität ist es so, dass wir heute uns im Bekenntnisunterricht nochmal mit dem Thema beschäftigen, der Vorsehung Gottes. Gottes Souveränität kann uns manchmal erschrecken. Aber Gottes Barmherzigkeit, die tröstet uns, die macht uns ruhig. Und beide bekommen wir hier im Psalm 46 verbunden, deutlich gemacht. William MacDonald, der sagte, obwohl es Dinge im Leben gibt, die ich nicht verstehen kann, kann ich sicher sein, dass die dunklen Fäden für seine Webarbeit ebenso nötig sind wie die goldenen und silbernen. Gottes Souveränität anzuerkennen, das heißt, dass wir sagen, Gott ist Gott. Mit allem, was dazugehört. Gott ist nicht Gott, so wie ihm die Menschen sich vorstellen, so allerhöchstens einer, der dann immer noch mal reagiert. Gott hat die Kontrolle. Aber wir müssen noch mehr erkennen, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Und auf die sollen wir vertrauen, nämlich dass nicht Gott nur Gott ist, sondern Gott unser Gott ist. Unsere Zuflucht, unsere Burg, unsere Hilfe, unsere Stärke. Der Herr der Herrscher ist mit uns, steht in dem Refrain zweimal drin. Ja, Vers 8 und Vers 12. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs, unsere sichere Burg. Dieses mit uns, das heißt im Hebräischen übrigens im Anahu. Und dann der Gott, von dem hier die Rede ist, heißt Elohim. Und die Kurzform davon ist, von ihm Anahu Elohim ist Immanuel. Das ist Christus. Christus ist mit uns. Das heißt ja Immanuel. Denn er ist zu uns gekommen, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, er gibt uns seinen Geist. Er ist bei uns und darum können wir Gott eigentlich immer nur wieder bitten, öffne uns die Augen dafür. Du bist ja schon bei uns. Öffne uns die Augen dafür, dass wir deine Gegenwart sehen, sodass wir gar nicht anders können als staunen und anbeten und dir vertrauen, auch wenn wir durch ein finsteres Tal von Gott geführt werden. Amen. Und ein feste Burg ist unser Gott, haben wir in den letzten Wochen schon so oft gesungen. Deshalb singen wir jetzt: Gott ist mein Zufluchtsort.